Ich bekam ein Thema für heute Morgen und das heißt, wie kann ich glaubwürdig mit Jesus leben? Natürlich habe ich darüber nachgedacht, was hinter dieser Themenstellung steht. Wo liegt das Problem? Also wer mit Jesus lebt, will glaubwürdig mit ihm leben. Also doch so, dass nicht andere sagen, das ist doch alles Fake. Der tut nur so. Ist das ein Problem? Kann es das geben? Natürlich. Dass man dabei ist in der Gemeinde und es ist eigentlich gar keine eigene Erfahrung, sondern es ist Gewohnheit. Es ist anerzogen. Man macht's mit. Wie kann man glaubwürdig leben? Und dann habe ich gedacht, ich wähle mir nicht gerne Texte aus der Bibel zu irgendwelchen Themen, die ich dann, also wo ich dann die Bibeltexte passend mache oder das Thema passend mache oder wie auch immer. Also habe ich in die Losung geguckt und was ist denn der Predigtext, der für diesen Sonntag in den evangelischen Kirchen vorgeschlagen ist? Und das ist heute ein wunderbarer Text, Jesaja Kapitel 12, die Verse 1 bis 6, das ist das ganze Kapitel, das ist nämlich nur kurz. Ein strahlender Psalm, ein Loblied. Jesaja hat berichtet in den ersten 11 Kapiteln sowohl von harten Gerichtsworten Gottes wie auch von strahlenden Verheißungen der Rettung, die er schenkt. Und dann kommt dieser Psalm. Und den lese ich jetzt und den wollen wir besprechen. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, ruft an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Zweimal kommt vor in diesem Psalm, zu der Zeit wirst du sagen. So wird das Volk Gottes angesprochen. Wann ist die Zeit? Aus der Perspektive Jesajas ist das die Zeit der Erfüllung, wenn der Messias kommt und tut, was angekündigt ist. Israel rettet und den Bund der Rettung öffnet für die Völkerwelt. Das ist passiert mit Jesus. Also, wann ist die Zeit? Wann, wenn nicht jetzt? Und ich beim Studium dieses Textes ist mir deutlich geworden, hier ist alles drin, was man wissen muss, um die Frage zu beantworten, wie kann ich glaubwürdig mit Jesus leben? Wir werden sehen, ob ich das so halten kann, ob der Text das so hergibt. Wir lesen ihn miteinander. Drei Punkte möchte ich unterstreichen. Der erste, und haben das immer mit im Hintergrund, wir legen diesen Text, lesen diesen Text, dieses Wort Gottes, und er nimmt uns mit hinein. Das ist ja ein Psalm und ein prophetisches Wort, und der Gott legt uns diesen Psalm sozusagen in den Mund, dass wir mit einstimmen. Und ich hoffe, Sie können mit einstimmen in diesem Psalm. Dafür lesen und legen wir ihn aus. Erstens also, der erste Punkt, Zorn und Trost Gottes annehmen. Hier heißt es am Anfang, ich danke dir, Herr, dass du zornig gewesen bist über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich getröstet hast. Wenn Sie die ersten 11 Kapitel des Jesaja-Buches lesen, werden Sie viel vom Gericht Gottes lesen, der über das eigene Volk gekommen ist. Fängt es im ersten Kapitel gleich hart an. Da sagt er, lasst doch euer Beten. Das Geplärr eurer Lieder kann ich nicht hören. Wascht eure Hände. Die sind voll Blut, voll Unrecht. Das ist Gericht. Dass Gott höchstpersönlich sagt, ihr könnt euch das Lieder singen und das Beten schenken, wenn ihr nicht euch abkehrt von eurer Sünde und Vergebung empfangt. Das Gerichtswort und angekündigte Rettung. Nun werden Sie sagen, die Frage aber heißt, wie kann ich glaubwürdig mit Jesus leben? Und das ist das Alte Testament. Kommt da Jesus vor? In diesem Psalm, ja, kommt Jesus mindestens 3-mal wörtlich vor. In den Versen, die Sie sehen, 2-mal. Sie sagen, kann ich doch lesen, sehe ich nicht, dass da Jesus vorkommt. Schade, ich wünschte Ihnen, Sie könnten Hebräisch. Dann sehen Sie es auch mit Ihren leiblichen Augen sofort. Denn da heißt es, siehe, Gott ist mein Jeshua. Das heißt Heil. Das hebräische Wort Jeshua steht hier, heißt Heil. Und Jeshua ist der Name Jesus. Jesus ist die so leicht ins Griechische übersetzte. Hebräisch heißt der Name Jeshua. Und dieser Name ist Programm, den haben Maria und Josef ja nicht gewählt, wie man Wolfgang oder Leon oder so wählt, weil es toll klingt, sondern Gott selbst hat offenbart, hat gesagt, dieses Kind soll Jeshua heißen, Jesus. Jeshua heißt Rettung und im Hebräischen heißt es eigentlich noch mehr, es ist eine Zusammenziehung aus den Worten Yahweh rettet. Das ist Programm. Yahweh ist der geoffenbarte Gott, der sich Israel offenbart hat, Abraham, Mose, Volk Israel. Yahweh rettet, das ist Jesus. Und das ist Programm. Und das ist Heil. Gott ist meine Rettung. Und in Jesus ist der einzige Punkt der Welt, die einzige Stelle, wo der Zorn Gottes und die Rettung zusammenfallen. Bei Jesaja in der Geschichte Israels kam das nacheinander. Gott hielt Gericht und es kam wieder Heil, es kam wieder Rettung. Im Kreuz von Jesus ist die einzige Stelle der Welt, wo beides konsequent zu erkennen ist. Die radikale Heiligkeit des Richters Gottes, der kein Ja findet zu dem Bösen, das wir denken, sagen oder tun. Das ist der Zorn Gottes. Die Bibel redet in der ganzen Bibel, Alten und Neues Testament, vom Zorngericht Gottes. Und meint damit nicht unkontrollierte Gefühlsaufwallung, wie es bei uns ist, sondern die heilige Entschiedenheit Gottes, nie und nimmer Ja zu sagen zum Bösen in dieser Welt. Das ist Zorn Gottes. Und nirgendwo wird der Zorn Gottes so deutlich wie am Kreuz. Paulus schreibt es so, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, der ohne Sünde war, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Also Jesus wurde zur Sünde in Person. Das wagt man ja kaum zu denken. Da hängt am Kreuz die Lüge, der Mord, der Ehebruch, die Habgier in Person. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, an unserer Stelle, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. So heißt es 2. Korinther 5, Vers 21. Hier ist die konsequente Richterheiligkeit Gottes. Und es zugleich die Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr. dass er seinen eingeborenen Sohn gab, sich selbst in Jesus gibt, damit alle, die dem sich anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und mich tröstest. Tröst ist der Zuspruch, ich bin bei dir, ich bin für dich, deine Sünden sind vergeben, du bist mein Kind. So, das ist die Grunderfahrung der Jesus-Leute. Das ist die Grunderfahrung. Und ich denke, hier sind jetzt viele im Gottesdienst, die sagen, das ist die Grunderfahrung meines Lebens. Ja, sie besteht immer aus diesen beiden Teilen. Dass wir vor dem Kreuz von Jesus stehen und ihm Recht geben. Du hast Recht in deinem Todesurteil über mich, ich habe es verdient. Ich beschönige nichts, ich entschuldige nichts, ich erkläre nichts weg. Du hast Recht, Gott Recht geben. Ich danke dir, dass du zornig gewesen bist über mich. Normalerweise würde man sagen, kann man doch nicht dafür danken, ist doch schrecklich. Ja, ich danke dir, ich erkenne dein Gericht über mein Leben an und wendest dich in Jesus zu mir und tröstest mich. Du sprichst mir Rettung zu. Jeshua, Gott ist mein Heil. Gott Recht geben und Begnadigung empfangen. Es geschieht im Kreuz. Das, was Jesaja in diesem Lobpsalm prophetisch ankündigt und sagt, es wird die Zeit kommen, da werdet ihr so sprechen. Wann ist die Zeit erfüllt? Sie ist in Jesus erfüllt. Darum, wann werden wir einstimmen in diesen Lobpsalm? Wann, wenn nicht jetzt? Wann, wenn nicht jetzt? Und was hat das mit der Glaubwürdigkeit zu tun, mit Jesus zu leben? Ja, das ist die Voraussetzung. Wir können echt sein. Wir müssen nicht länger vor anderen so tun, als wären wir die tollsten Leute. Wir müssen nicht länger diesen Quatsch sagen, Fehler haben wir alle, aber ich habe mich immer bemüht, ein anständiger Mensch zu sein. Das sind die albernen Formen einer heuchlerischen Selbstgerechtigkeit. Glaubwürdigkeit ist zu sagen, ja, ich bin ein verlorener Lump. Ich habe kein Recht vor Gott mehr gerade zu stehen. Der Zorn Gottes ist über mir. Aber er ist für mich gestorben, ich bin begnadigt. Ich muss vor niemandem verstecken, dass in mein Leben voller Lüge, voller Sünde, voller Ehebruch in Gedanken, Worten und Werken ist. Voller Habgier und Geiz, voller bösen Reden. Ich muss es nicht verstecken. Es ist so und Gottes Zorn ist über mir, aber es hat alles ans Kreuz genagelt. Die Unglaubwürdigkeit christlicher Gemeinden und von Christen kommt daher, dass sie so tun, als wären sie anständige Menschen. Wo am Kreuz doch deutlich wird, dass wir verlorene Sünder sind und dass wir keinen Grund haben, das zu kaschieren, zu verstecken und vor anderen eine Show abzuziehen und uns zu entrüsten über die böse Welt draußen, als wären wir die Anständigen, die natürlich sowas Böses nicht tun. Alle Formen von Sünde ist in jedem von uns. Und wer vom Kreuz Jesu unter dem Zorn Gottes und unter der Begnadigung Gottes lebt, der hat ein für allemal nicht mehr die Notwendigkeit, diese heuchlerische Show der anständigen Menschen abzuziehen. Und danach schreit unsere Welt nach glaubwürdigen Jesus-Leuten. Ach, das gibt eine große Getrostheit hier, eine große Freude, da geht's ja dann weiter. Siehe, Gott ist mein Jeshua, mein Heil, ich bin sicher. Eine tiefe Gewissheit, ich fürchte mich nicht. Wie sehne ich mich danach, nach diesen 2 Jahren, wo selbst in christlichen Gemeinden die Angst größer war als der Glaube. Hauptsache gesund und ich könnte mich anstecken. Gemeinden sind zerstört und zerrissen worden vor lauter Angst. Gestern sagte mir eine Dame, wie hat Jesus uns das zugemutet? Ich habe gesagt, Jesus hat uns nicht zugemutet. Wir haben es uns selber zugemutet. Ach, was sehne ich mich danach, dass Menschen sagen, ich fürchte mich nicht, weil der am Kreuz hat den Zorn getragen und hat mich begnadigt. Ich gehöre ihm in Zeit und in Ewigkeit. Was kann mir noch passieren in dieser Welt? Christus ist mein Leben, Sterben ist Gewinn. Wenn ich sterbe, woran auch immer, ich gewinne die Herrlichkeit Gottes, ihn zu sehen. Und ich fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und mein Heil. Noch einmal, Jeschua, immer wo Heil steht, bei Luther steht im Hebräischen Jeschua, Jesus, Jesus. Er ist mein Jesus, mein Psalm. Wenn ich irgendetwas als Gewinn aus der Corona-Zeit mitnehme, dann ist es das, bei uns in der Gemeinde war das auch so, erst dann durfte man einmal gar nicht singen, und dann durfte man nur hinter der Maske singen, also erstickteste fast dabei ist, ja. Und was, weil als dann man nicht mehr gesungen hat so richtig und so, da haben wir angefangen, meine Frau und ich, jeden Morgen zu Hause am Frühstückstisch ein Lied zu singen. Und Paul Gerhardt alle 17 Strophen oder wer weiß was, immer alles. Das, und wenn wir beide singen, hört sie nicht so wirklich so toll an. Und haben wir vorher auch nie getan. Aber in den 2 Jahren haben wir jetzt die Gesangbücher rauf und runter gesungen und haben gedacht, Gott sei Dank, er ist mein Psalm. Wir haben es in Zeiten der Angst, das Singen in unserer Familie, in unserer Ehe neu gelernt. Das war toll. Also, das ist das Erste. Zorn und Trost Gottes annehmen. Und jetzt ist ein Zweites hier noch. Das Zweite ist, wir lesen, klick es um, aus der Jesusquelle leben. Aus der Jesusquelle leben. Wir lesen Vers 3 und Vers 4. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, ruft an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Habe ich zu weit gelesen, komme ich gleich drauf. Aus der Jesusquelle schöpfen. Nun, in unserer Zeit ist sehr bewusst, wie kostbar Wasser ist. Das kriegen wir auf vielerlei Weise erklärt und vor Augen gehalten. Die dürren Zeiten, wir freuen uns über den Regen. Das Land atmet auf und saugt das Wasser auf. Der Rasen wird wieder grün. Es ist einfach eine Wohltat. Und im Orient hat man das natürlich immer gewusst. In Israel auch. Ich habe als junger Vikar in Israel ein Jahr lang gelebt und da habe ich das so miterlebt. Also es regnet zwischen Oktober und April, so alle 14 Tage mal, 2 Tage oder so. Und das ist sehr wichtig fürs Land, dass es wächst und so. Aber Anfang Mai kommt der Khamsin, der heiße Wüstenwind, und verbrennt innerhalb von wenigen Tagen das ganze Land. Und dann gibt es keinen Tropfen Regen mehr von Anfang Mai bis Ende September. Manchmal zieht sich das länger, das ist schlimm. Aber in der Zeit, da können Sie jede Grillparty machen. Sie können immer wissen, es regnet keinen Tropfen. Und in der Zeit verbraucht man, die Quellen versiegen und man hat Zisternen, man hat gesammelt und das verbraucht sich langsam. Und wenn das schwierig wird, mit zu lange mit der Trockenzeit, dann hat man wirklich Probleme. Deshalb lebte man in Israel immer mit dem Bewusstsein, Wasser ist so wichtig, Wasser aus den Quellen ist doppelt wichtig, weil Zisternenwasser, ach, das ist auch nur notdürftiger Ersatz, das gesammelte Regenwasser dort und so. Aber Quellwasser ist so selten. Und deshalb feierte Israel das immer am Laubhüttenfest besonders groß. Wir lesen es im Neuen Testament. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes gab es eine wunderbare Prozession. Da zog man an den Sioloa-Teich. Jerusalem ist das so, die wichtigste Quelle in Jerusalem ist die Gihon-Quelle für die Wasserversorgung und die fließt durch einen Tunnel, den Hiskia-Tunnel, in den Siloa-Teich. Und dann schöpften die Priester in goldenen Gefäßen aus dem Siloa-Teich das Wasser und man zog rauf in einer fröhlichen Prozession unter Gesang und Psalmen, rauf in den Tempel und goss dieses Wasser am Tempel aus unter Lobgesang. Das war Freude, der Herr schenkt uns in der Dürre das Wasser des Lebens. Und das war der Augenblick, als Jesus dann, so lesen wir Johannes 7, sich hinstellt und mit lauter Stimme ruft, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme von Quellwasser fließen. Lebendiges Wasser ist Quellwasser. Das sagt Jesus hier. So, und jetzt verheißt der Prophet Jesaja, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Hier steht zum dritten Mal in diesem Psalm Heil, Jeshua. Es ist der Jesusbrunnen, von dem Jesaja redet. Und in Jesus wird diese Verheißung erfüllt. Er sagt, kommt her zu mir und trinkt. Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Das ist der Jesusbrunnen. Und wann sollen wir da einstimmen, wenn nicht jetzt? Wir sind zusammengekommen in diesem Gottesdienst, um zu trinken aus dem Jesusbrunnen. Er hat versprochen, in unserer Mitte zu sein und zu uns zu reden, zu jedem von uns, ob wir traurig sind oder verzweifelt oder hart oder zweifelnd. Er will Wasser sein des Lebens in seinem Wort für uns. Und ich wünschte, Sie lassen es nicht nur, also das ist meine Bitte an Sie jetzt, wo ich das so höre, dass Sie doch bitte in den nächsten Wochen nicht wegbleiben hier, nur weil hier diese Robert Habeck-Temperaturen einziehen. Da ziehen Sie Ihren Skianzug an und kommen Sie. Im Zweifelsfall haben Sie hier vorne so viel Platz gelassen, dass Sie auch ein offenes Feuer hier anziehen können. Ich flehe Sie an, bleiben Sie nicht weg von der Jesusquelle. Wegen ein paar Grad weniger. Aber ich wünschte, Sie wären auch Menschen, die jeden Tag aus der Jesusquelle. Wie viel Zeit haben Sie im Alltag für das Wort Gottes? Die kostbaren Zeiten meines Lebens sind diese 15, 20 Minuten, die ich jeden Tag habe, um erstmal die Bibel zu lesen und zu trinken aus der Quelle. Das Leben ist hart, ist alles schwierig, man wird älter, die Kräfte lassen nach, wenn man sich umguckt, die Situation ist auch nicht so toll, es gibt so riesige Probleme, da kann man traurig werden. Da kann man verzagen, da kann man bitter werden, da kann man zornig werden, da wird man wütend. Wutbürger ist in Deutschland inzwischen ein Ehrentitel geworden. Das ist alles Verzeichen von verdurstenden Menschen. Wir brauchen sonntags einen Gottesdienst, wo wir trinken aus der Jesusquelle, aber wir brauchen jeden Tag eine stille Zeit, in der wir trinken aus der Jesusquelle. Und sie wollen sich selbst und Gott und anderen doch nicht vormachen. Sie hätten von den 24 Stunden, die Gott jedem von uns an jedem Tag gibt, nicht 15 Minuten Zeit, um aus der Jesusquelle zu trinken. Wem wollen sie das denn erzählen? Dafür gäbe es einen triftigen Grund. Ich bitte Sie, schöpfen Sie. Ihr werdet mit Freuden schöpfen aus dem Jesusbrunnen, sagt er. Jawohl, es ist, gehört Freude dazu. Und dann kommt dazu, dass wir die Möglichkeit haben, Zellen zu bilden. Ja, das ist doch eigentlich unser Traum, dass in jeder Gemeinde nicht nur die Gottesdienstversammlungen sind Und auch nicht nur die Christen einzeln für sich schöpfen aus dem Jesusbrunnen in der Heiligen Schrift, sondern dass sich kleine Zellen von 3, 4, 5, 8 Leuten jede Woche treffen, zu irgendeiner Zeit, wann es ihnen passt, abends oder morgens oder mittags oder wie auch immer, um gemeinsam die Bibel zu lesen und zu beten. Jeder Organismus, jeder große Organismus besteht aus kleinen Zellen, aus zusammenhängenden Einzelzellen. Keine Zelle kann für sich leben. Es sollte für jede Gemeinde die Lebensperspektive sein. Wo ist die Zelle, die Hausgemeinschaft, in der ich mit anderen an die Jesusquelle gehe? Und dann heißt es da, danket dem Herrn, ruft an seinen Namen. Das gehört dazu. Denn danken heißt ja, ich werde beschenkt. Danke sage ich, wenn ich ein Geschenk bekomme. Und zum glaubwürdig Leben, mit Jesus glaubwürdig Leben heißt, nicht ich bin toll, ich bin besser als die anderen, das sind wir nicht. Aber ich bin ein beschenkter Mensch. Ich habe Wasser geschöpft aus der Jesusquelle. Ich habe es nicht verdient, er ist für mich gestorben. Ich lese sein Wort, es ist so kostbar. Er redet selbst zu mir durch sein Wort. Ich danke ihm, ich bin ein Beschenkter. Die Glaubwürdigkeit der Jesus-Leute liegt darin, dass sie nicht dafür das ausstrahlen, was sie können, die Leistungen, die sie hinkriegen, auch als Gemeinde, nicht wir sind toll, sondern wir sind Beschenkte. Und wer beschenkt ist, der ist fröhlich, denn das ist es. Ihr werdet mit Freuden aus dem Jesusbrunnen schöpfen. Jetzt muss ich noch etwas zu dem Tunnel sagen, dem Hiskia-Tunnel. Ich weiß nicht, ob Sie in Jerusalem waren, und wenn Sie in Jerusalem waren, weiß ich nicht, sind Sie mal durch den Hiskia-Tunnel gegangen? Das ist das Spannendste für meine Begriffe, was in Jerusalem zu entdecken geht. Der Hiskia-Tunnel, nach dem König Hiskia benannt, der am Ende des 8. Jahrhunderts regierte. Jerusalem hatte ein Problem. Wenn es belagert wurde und Armeen ringsherum lagen, dann wurde die Hauptquelle von Jerusalem für Wasserversorgung, die Gihon-Quelle, die lag außerhalb der Stadtmauern, die wurde dann von den Feinden besetzt und das Wasser wurde abgekappt. So ist Jerusalem dann verdurstet. Und nun kamen die Assyrerheere am Ende des 8. Jahrhunderts, hatten das Nordreich Israel zerstört und waren auf dem Anmarsch auf Jerusalem. Und in dieser Zeit hat der Hiskia den Tunnel gebaut. Er hat eine Wahnsinnsingenieursleistung. Einen Tunnel durch das Felsmassiv in Jerusalem von der Gihon-Quelle beim Dorf Silwan, im arabischen Dorf Silwan, vor den Toren Jerusalems, durch den Fels, eine 550 Meter lang. Die Ingenieure die Archäologen haben rausgekriegt, dieser Tunnel wurde von beiden Seiten begonnen, in S-Form in den Felsen. Er ist 55 Zentimeter breit. An der niedrigsten Stelle ist er 1,50, ich bin durchgegangen, 1,50 hoch, an der höchsten 5 Meter. So, wenn Wasser drin steht, da bin ich durchgegangen. Du gehst den Badehosen da durch, rollst deine Klamotten zusammen, hast die auf der einen Seite, der anderen Seite hast du eine Taschenlampe, damit du in der Finsternis was siehst. Und dann, als ich durchging, habe ich gefragt, kann man durch? Er sagte, ja, so hoch steht's. Da ging das Wasser Entengang runter, mir bis zu den Schultern, und die Decke war über dem Kopf. So. Bin da mit einer großen Mitarbeitergruppe von jungen Männern aus der Essener Jugendarbeit damals durchgegangen. Die hatten eine ziemlich große Klappe. Ich habe diese Kerle nie so still gesehen. Nichts für Leute mit Platzangst. Weißt du? Eine atemberaubende Sache. Aber dieser Tunnel, das war ein geniales Geschenk. Denn als Sanherib mit seinen Assyrerheeren kam, da war die Gihonquelle zu und durch den Tunnel wurde das Wasser in den Siloa-Teich, der innerhalb der Stadtmauern war, geleitet. Und Jerusalem war versorgt. Und das ist für mich ein solch tolles Bild gewesen. Der Jesusbrunnen, den wollen uns die widrigen Umstände und das Böse in uns und um uns, will uns das dauernd abgraben und uns von der Wasserquelle abschneiden. Aber da gibt es in Jesus einen solchen Hiskia-Tunnel, der hineinführt in die Stadt Gottes. Ja, die Quellen sind in der Gemeinde. Deshalb verdurstet man, wenn man sich von der Gemeinde trennt. Es reicht nicht, mit dem Laptop alleine zu Hause und dem Smart-TV alleine zu Hause seinen Glauben zu leben. Die Jesusquellen sind in der Gemeinde und dort schöpfen wir mit Freuden daraus. Und zwar, die sind gesichert. Paulus aus dem Knast kann er schreiben und freut euch in dem Herrn alle Wege. Und noch einmal sage ich, freut euch. Niemand, auch die schlimmsten Bedingungen, auch kein Corona, auch kein Krieg, auch nichts kann uns trennen von der Liebe, die Gottes, die in Jesus ist. Wir schöpfen mit Freuden aus dem Jesusbrunnen. Und daraus wird dann, das ist das Dritte hier noch, aus Gottes Lob wird Weltmission. Danket dem Herrn, ruft an seinen Namen, macht kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Ländern. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Das ist es. Aus Gottes Lob wird Weltmission. Das Alte Testament. Jesus wird sagen, geht hin in alle Welt. Mir ist gegeben alle Gewalt. Geht hin in alle Welt. Mache zu Jüngern alle Völker. Taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Die Weltmission, das Weitersagen des Evangeliums wächst aus dem Gotteslob. Der Name Gottes wird gelobt. Der Name Gottes ist die geoffenbarte Wirklichkeit Gottes. Und das Gotteslob sagt, er hat Großes an uns getan, an mir getan und wir sagen es laut. Pfingstgeschichte, da lesen wir, die Leute sagen, wir hören sie von den großen Taten Gottes reden. Die großen Taten Gottes sind, er hat Israel erwählt, den Abraham. Er hat es durch die Zeiten geführt. Er hat den Messias Jesus geschickt. Er hat in Jesus das Evangelium für die ganze Welt gebracht. Versöhnung ist da. Kreuz und Auferstehung sind der Sieg. Er hat ihn zur Rechten Gottes erhöht. Er ist der Herr aller Herren. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Er hat an Pfingsten den Geist Gottes. Das sind die ausgegossen. Das sind die großen Taten Gottes. Und wenn wir die erzählen, werden wir anschließen von all den großen und kleinen Taten, die er in unserem Leben getan hat. Die Schwester hat uns gerade erzählt, wie sie das erfahren hat, eine Gebetserhörung. Ja, wir preisen die großen Taten Gottes und das ist Mission. Deshalb Lob Gottes heißt öffentlich Gutes von Gott reden. Deshalb gibt es keine Kirche und Gemeinde ohne Mission. Weil das wäre eine Kirche ohne Lob Gottes. Und Lob Gottes, das man kann auch im Herzen mal Gott loben. Aber Gott loben heißt öffentlich Gutes von ihm, von seinen großen Taten reden. Und deshalb wächst aus einer Gemeinde, die Jesus kennt und ihm das Leben verdankt und aus dem Jesusbrunnen schöpft mit Freuden, wächst das Lob Gottes und daraus wächst die Mission. Jauchzet heißt es da. Wenn man mal nachgeguckt, ist ein bisschen jauchzen heißt es. Das hebräische Wort heißt eigentlich wiehern. Ich weiß nicht, ob Sie mal in Afrika waren, wenn in einer afrikanischen Gemeinde Loblieder gesungen werden, von irgendeinem Punkt an fangen die Frauen an mit einem schrillen Triller. Das ist irre, ich kann den nicht nachmachen, vielleicht können die, das klingt verrückt, aber das ist Ausdruck der Freude ein lautes Rufen. Es soll bekannt werden, es soll gehört werden. Nun sagen Sie, Sie erwarten vielleicht von mir, dass ich jetzt sage, wir sollten aber viel mehr und so. Nein, tue ich nicht. Ich erzähle Ihnen stattdessen, wir leben heute in einer Zeit, in der das Evangelium in einer Weise in der Welt gesagt wird, wie es seit Jahrhunderten nicht geschehen ist. Wissen Sie das? Sie wissen es nicht? Noch als ich vor 50 Jahren im Nahen Osten gearbeitet habe, haben wir gesagt, die islamische Welt ist verschlossen. Islammissionare erzählten von ein, zwei Bekehrten, die dann wieder abfallen. Es galt als verschlossene Welt. Was wir heute erleben, in unseren Tagen, seit 20 Jahren, Hunderte und Tausende Muslime bekehren sich. Im Orient ist das die zweitgrößte Kirche. Sie heißt Communio Messianica, Gemeinschaft Ummat al-Masih, heißt auf Arabisch. Es sind sogenannte MBBs, Muslim Background Believers. Lauter Leute, die Muslime waren und sich bekehrt haben. Ihr geistlicher Leiter ist Dr. Yasser Erik. Er lebt in Korntal in Deutschland. Er wurde verjagt im Sudan. Er gehört zu den großen herrschenden Clans des Sudans, dem Turabi-Clan. Seine Familie hat einen Sarg zu Grabe getragen auf dem Khartoum-Friedhof, um zu sagen, der ist für uns tot, weil er Jesus ist abgefallen vom Islam. Er musste das Land verlassen, hat den Namen geändert, ist mit einer Schwäbin verheiratet. Letzten Sonntag haben wir miteinander gegessen in Korntal, Familie kennengelernt. Und er erzählt mir, er zeigte mir ein Video, wie er Hunderte in der Türkei, im Irak, in Ägypten tauft. Leute, die aus dem Islam zum Glauben kommen, die sagen, nein, nein, wir machen das nicht mehr wie früher. Da haben die Leute gesagt, ja, wenn du wirst dann von der Familie verstoßen, also bleib heimlich Christ. Nein, sagten sie, wir wollen getauft werden, wir bekennen uns zu Jesus. Die Tragik ist, die traditionellen christlichen Kirchen nehmen sie nicht auf. So war es in den letzten Jahrzehnten. Die haben Angst, wir kriegen Krach mit den Islamisten. Die nehmen sie nicht auf. Dann haben sie gesagt, die fallen ja doch wieder zurück. Das tun sie dann auch, wenn sie keine Gemeinschaft finden. Die können nicht heiraten, weil christliche Familien ihnen keine Frauen geben. Im Orient braucht man eine Großfamilie, um zu überleben. Das ist kein Vergnügen. Sie sagen, wir wollen Jesus folgen. Sie zahlen einen hohen Preis, an manchen Stellen einen hohen Preis. Es sind Hunderte und Tausende heute, die sich zu Jesus bekehren. Dann haben sie gesagt, okay, wenn die christlichen Kirchen uns nicht aufnehmen, weil sie Angst haben vor der Verfolgung um des Namens Jesu willen, dann bilden wir eine neue Gemeinschaft. Sie treffen sich über Zoom, Yasser Erik besucht sie, sie versammeln sich auch heute in diesem Tagen im Irak, in Kurdistan, einigen Stellen ist es möglich, zentralasiatischen Republiken ist es möglich, dass sie sich versammeln, in vielen Teilen können sie sich nicht versammeln, und machen es heimlich. Sie zahlen einen riesigen Preis, aber die Gemeinde wächst, wächst, wächst. Nach der koptischen Kirche ist Communio Messianica die zweitgrößte christliche Kirche im Nahen und Mittleren Osten. Und die meisten Christen in Deutschland wissen noch nicht einmal, dass sie existiert. Sie sagen, wir haben immer weniger Geld und uns geht die Heizung aus und wir haben Probleme. Und sie gucken deprimiert in die Landschaft und verzweifeln, dass alles so schrecklich ist und die Welt geht unter. Der Erzengel Robert droht uns. Aus dem Lob Gottes wird Weltmission. Werden wir glaubwürdig? Wie kann ich glaubwürdig mit Jesus leben? Ja, Zorn Gottes anerkennen und die Vergebung empfangen, getröstet durch das Vergebungswort Gottes. Aus dem Jesusbrunnen schöpfen, gemeinschaftlich und alleine. Und aus dem Lob Gottes wird Weltmission. Bin gespannt, wie das im Siegerland wieder losgeht. Herr, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. und dass dein Brunnen sprudelt und frisches Quellwasser, das du bietest, unser Leben erfrischt. Sende uns. Hier sind wir und wollen dich ehren und den Menschen dienen. Amen.